Neukampf ist wieder zurück. Wir sind wieder da, Nick. Nach einer langen Sommerpause. Und wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Sachen, die wir jetzt aufarbeiten können, oder?
Ja, grüezi Gutzi. Es fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, wieder mal in einem Studio reinzustehen.
Ich finde, es fühlt sich bei mir auch gar komisch an, weil ich irgendwie mich selber nicht höre, aber das ist ganz ungewohnt.
Und das ist einfach eine technische Störung. Das hat nichts mit unserer langen Sommerpause zu tun. Ist es eigentlich die längste Sommerpause gewesen, die wir eingelegt haben?
Ich glaube, es war wahrscheinlich die längste Pause gewesen, überhaupt, die wir eingelegt haben.
Crazy.
Ist jetzt meine Behauptung. Was sind es gewesen? 3 Wochen oder so? Mhm. 4? 3?
Ist noch lustig. Normalerweise, wenn wir so mal eine Woche nicht kommen, schreiben die Leute gerade so, hey, was ist los? Wo ist die Folge und so? Aber jetzt, wo wir so lang gemacht haben, ist ja am Anfang vielleicht 2, 3, aber dann plötzlich alle haben das so. Vielleicht haben sie es einfach alle akzeptiert oder vielleicht sind wir auch egal geworden.
Sind uns vergessen?
Wir sind egal geworden.
Sie wollen es nicht mehr. Oh nein.
Shit.
Vielleicht jetzt schauen, ob diese Folge überhaupt irgendjemand lässt.
Was hören denn jetzt die Leute in der Schweiz für Fussball-Podcasts? Vielleicht auch von Gisler und Sikora?
Weiß nicht. Ich weiß nicht, von wem wir jetzt hier abgelöst worden sind.
Ja.
Aber vielleicht hören sie uns ja jetzt auch wieder, wenn wir jetzt wieder rum sind.
Ich hoffe, sie haben noch nichts gelöst und sind jetzt wieder und sagen, yes, endlich. Endlich wieder mal gelabert von Gutzi und Dömer zu.
Sie dürfen nicht fremd gehen in dieser Zeit.
Nein, hör auf.
Ja, nein, also ich fände es auch legitim, ehrlich gesagt, wenn man etwas anderes lässt. Ich lasse auch mega viele Podcasts. Ich finde auch nicht mal alle gut, wenn ich lasse. Vielleicht geht es gewiss, du lässt auch so.
Du bist einfach so, entweder laberst du einfach enorm viel oder du lässt anderen Menschen zu, wo sie enorm viel labern. Aber hauptsächlich, es wird gelabert, oder?
Absolut.
Schön.
Ja. Das ist bei dir nicht so.
Leben vom Gutzi.
Ja.
Ja, das stimmt. Nein, bei mir ist es eigentlich auch so. Es ist sehr viel passiert. Irgendwie,
ja, was ist mega viel.
Wo haben wir geschwätzt in der letzten Folge? Irgendwie war es kurz vor dem EM-Finale, oder?
Ich glaube, wir haben über die EM geschwätzt in der letzten Folge, ja. Ist es vor dem Finale? Ja, es war vor dem Finale noch.
Mhm.
Ja, dir ist sehr viel passiert.
Also, aber EM-Finale, England ist Europameister geworden, die Super League hat gestartet.
Ist ja das Startwochenende von der Super League gewesen, das Wochenende dort, das Finale war. Ja,
voilà, stimmt. Genau, erste Cup-Runde ist durch, die ersten Trainer sind entlassen, Ara hat gegen Al Hilal getestet, also es ist schon etwas los gewesen.
Ja, ich weiss nicht, wenn wir gerade...
Und in Luzern brennt noch kein Busch, oder?
Nein, aber Luzern hat wieder etwa 7 neue Talente, die du noch nicht kennt hast und alle super sind. Also das ist Business as usual.
Ja, also wir haben eigentlich eine sehr bunte Folge heute. Ein paar Themen, die wir wahrscheinlich anschneiden können. Wahrscheinlich jetzt heute vielleicht noch kein grosses Kernthema, aber wir kommen dann in den kommenden Wochen sicher auch noch mit der einen oder anderen Geschichte umdecken. So, ja.
Ich bin übrigens vor der Folge kritisiert worden, dass wir es nur kurz probiert haben mit dem, mit unseren Kernthemen. Das stimmt gar nicht ganz.
Ja, man gibt sich halt einfach nicht. Aber, und ganz schlussendlich ist es ja auch der Podcast, meine, wir können ja auch nicht mehr erzählen als das, was wir erleben. Also, ja klar können wir schon auch unsere Meinung zu einer neuen Champions League Reform geben und ja, selbst ist klar, aber... Wenn der Gutzi eine Frauen-EM ist, dann reden wir über die Frauen-EM, oder? Also das ist ja das einzige Richtige auch.
Und
by the way, der Start von der Frauen-Superliga ist ja jetzt auch noch an diesem Wochenende.
Genau.
Ja.
Genau, das ist schon so. Ja, also ich habe seit dort, ich habe fußballtechnisch auch nicht mehr erlebt seit dieser EM. Weil ich
Ferien hatte. Was hast du eigentlich gemacht? Wo, irgendwo am Strand gelegen und nichts gemacht?
Nein, ich war im Fall sehr fleissig. Und zwar, ich war in Frankreich und habe gesurft. Und Französisch gelernt.
Und kannst du jetzt?
Keine Ahnung. Nein, ja. Also,
mach doch einfach Duolingo.
Ja, ich weiss nicht, wie viel 2 Wochen Sprachkurs bringt. Vor allem ist ein das Problem, wenn du irgendwie, ich habe vorher nur immer so Sprachkurs kennt und irgendwie Englisch lernst oder so. Und dort ist halt die Situation, dass du auch in der Freizeit die ganze Zeit Englisch musst reden mit den Leuten. Das Problem ist, wenn du in einer Sprachschule bist, redest du mit allen dort in der Schule, natürlich musst du Französisch reden, aber wenn du mit den gleichen Leuten am Abend in den Ausgang gehst, redest du halt gleich Englisch. Aber, oder Schweizerdeutsch, weil es hat sehr viel Schweizer gehabt.
Das ist eigentlich ein gutes Thema, weil ich möchte, da kann ich gerade meine erste Geschichte heute droppen. Und zwar ist es, der FCA hat vor 2 Wochen das ominöse Testspiel gegen Al Hilal gehabt.
Und du hast Arabisch gelernt, oder was?
Genau, ich habe extra Arabisch gelernt. Nein, es ist lustig, wir nicht dürfen auf unseren Medienplatz hocken, weil irgendwie die Besitzerfamilie mit gesamtem Anhang hat einfach die ganze Medienplatz blockiert. Die hat es extra für sie dann reserviert. Und wir, Schurnipimpels, haben dann irgendwo, nein, wir müssen ranhocken, weil es keine Stromquelle gab. Das war richtig geil gewesen.
Nein,
nein, aber um das geht es eigentlich gar nicht. Ja, sie haben einfach mein Plätzchen. Ich habe es verstanden. Wir sind schon irgendwie zurechtgekommen. So. Ich bin dann nach dem Match runter aufs Feld. Und nachher hat es natürlich all die Topstars gehabt. Joao Cancelo, Simone Inzaghi, wie sie alle geheissen haben, Theo Hernandez. Und ich natürlich gedacht,
ist eine Ehrfurcht der Start?
Nein, ich habe gedacht, es ist jetzt ein Fiebertraum angefühlt in dem Moment. Vor allem, weil es irgendwie einfach das ganze Brückenfeld pumpevoll war, mit irgendwelchen Kiddies, die halt Trikot haben wollen sammeln etc. Oder irgendein Trikot halt ergattern von so einem Superstar. Und also, das Publikum war eigentlich komplett ausgewechselt.
Eine geile Frage. Die Kurve ist wahrscheinlich nicht umgegangen.
Nein, natürlich nicht. Gut, das Testspiel ist die Kurve in der Regel nie um.
Aber ja, aber mit meinen grossen Gegnern vielleicht.
Du hast schon gemerkt, so also das normale Publikum vom FC Aarau ist eigentlich nicht um. Item. Und.
Was, der Item hat auch noch gespielt?
Genau, der hat jetzt auch zu allen Hilal gewechselt. Ich bin dann dort auf dem Rasen und dann läuft so Simone Inzaghi an mir und dachte, ja, ich stelle jetzt mit meinem halb guten Englisch zwei, drei Fragen, oder? Und
an dem. Wieso hast du nicht Italienisch geredet?
Ja. Weil es halt nicht für viel mehr wie Pizza und Spaghetti langt, oder? Aber also ich stelle dem zwei, drei Fragen auf Englisch, weil das ist ja ein Weltstrainer, der kann ja Englisch, das ist schon klar, oder? Er fragt so, hey Mister, how do you like the Brückenfeld und so, oder? So in die Richtung. Und dann schaut er mich an, lacht und lacht einfach weiter. Und ich so, nein, come on! Jetzt hättest du mir da ein paar geile Quotes können liefern für den Artikel. Ja, hat er dann nicht gemacht.
Meinst du, war es Sprachbarriere? Oder
nein, das Gute ist, ich habe nachher mit dem Aarau-Trainer noch geschwätzt, der ja italienische Wurzeln hat. Und der hat sich mit dem Inzaghi vor dem Spiel relativ ausführlich unterhalten können. Der hat gesagt, ja, weißt du, darfst nicht persönlich nehmen, ich habe kein Englisch. Simone Inzaghi, ich habe kein Englisch. Okay, easy.
Und wie trainiert er genau bei Al-Hilal?
Ja, wahrscheinlich mit 7 Dolmetschern.
Er hat sicher einen Dolmetscher, der von Italienisch auf Englisch übersetzt und nachher hat es einen anderen von Englisch auf Arabisch.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so.
Nein, vielleicht hat es einen, der beides kann, Arabisch und Italienisch.
Ich glaube, er hat mehrere, so vom Gehör her.
Schon?
Ja. Ja, weil die reden ja wahrscheinlich kreuz und quer gesprochen in dieser Mannschaft.
Ah gut, das kommt noch dazu.
Das Geilste ist ja, dass der Special an diesem Spiel ist ja effektiv einfach gewesen, dass der paar Stunden vor dem Match ist der Darwin Nunes noch transferiert worden und der hat dann halt einfach im Brückenfeld schon gespielt. Und sogar ein Goal geschossen.
Gell?
Es hat viele so Influencers im Stadion gehabt, die dann irgendwie so Stadion-Vlogs gemacht haben, weiß ich nicht, TikToks. Und es war so lustig, weil die dann auch so über den Match berichtet, als ob da der FC Aarau auch alles gegeben hat gegen den grossen Gegner und so. Oder dass das irgendwie, weißt du, das irgendwie nicht gross einordnen können, aber das Problem war schon, dass das Testspiel ist im FC Aarau ja irgendwie so ein bisschen Joes geht.
Das war ja ein Tag nach dem Meisterschaftsspiel, oder?
Das war nicht von langer Hand geplant. Das war irgendeine so eine deutsche Agentur, die für im Auftrag von Al-Hilal halt irgendwie Testspielgegner rund ums Trainingslager, das sie in Süddeutschland hatten, gesucht hat. Und so schnell einfach ein paar Anfragen rausgehauen hat. Und Aarau ist das halt gerade entgegengekommen. Ja, da dachte, ja, ist doch geil, können wir irgendwie viel Publikum anziehen. So ist das Ganze dann zustande gekommen. Und ich glaube, Aarau hat einfach das können ausnutzen und sag jetzt mal, ohne, also weißt du, nicht viel Einnahmen oder so, sind sie nicht extra vermarktet. Sie hat einfach volle Hütte gehabt mit irgendwie fremdem Publikum, aber natürlich völlig nicht irgendwie können mit der Top-Mannschaft auflaufen, weil das ist mitten in einer Woche gewesen, wo. Nein, stimmt nicht. Aber es ist eigentlich, sie haben in acht Tagen 4 Spiele gehabt mit dem Testspiel. Also sprich, du hast einfach mit der C11 müssen spielen gegen die Superstars von Al-Hilal. Und entsprechend, ja, also das Spiel war einfach Einbahnstrasse gewesen, oder? Es ist einfach gefühlt 100 Goalschüsse auf Aarau-Goal und Gabara hat keinen Schuss aufs Goal abgegeben.
Wie weit bist du davon entfernt, dass das Aufgebot genutzt werden?
Ja, also ich muss sagen, gib mir ein paar Kicks und ich werde draufgegangen.
Ja, es wäre sicher gut rausgekommen.
Auf jeden Fall.
Hey, ein guter Kollege von mir ist hat früher mal bei Perlebuhri gespielt, inzwischen aber dann aufgehört gehabt. Und dann ist er vor der Saison gefragt worden, ob er bei Perlebuhri wieder einsteigen will. Also die haben eigentlich wieder zurückgehauen und so. Ihn wieder überreden, dass er anfängt. Und dann hat sich das ein bisschen überlegt. Hat dann abgesagt. Und irgendwie ein oder zwei Tage später war die Göppauslosung. Perlebuhri spielt die erste Göpp-Runde gegen den FC Luzern. Dann hat es ihn, glaube ich, recht gewurmt. Aber nachher ist er als Fan Spiel geschaut. Ich habe es leider verpasst, weil ich bin ersten Tag darauf hineingekommen. Er ist als Fan Spiel geschaut und hat das gesehen und gedacht, ah nein, hat er doch nicht mehr mitschuten. Er hat recht viel Zeit gebraucht, wahrscheinlich, um wieder voll fit zu werden, wenn du nicht mehr geschootet hast. Aber ja, ich glaube, das wäre so eins von diesen Spielen, die dann bleibt, oder? Und das wäre jetzt bei dir Al-Hilal gewesen, aber schade, da hat es dir nicht gelangt.
Nein, es war wirklich voll okay gewesen. Nein, also weißt du, da muss man auch ehrlich sein, ich habe es auch von Anfang an kritisiert, dass man es gemacht hat. Ich meine, klar, finanziell einen riesen Vorteil haben sie es nicht aus dem Spiel können rausschöpfen. Oder im besten Fall haben jetzt ein paar Kiddies das Stadion kennengelernt und kommen wieder, oder? Es ist sicher schön, dass etwas läuft und man hat ein bisschen Relevanz, so, aber meine, es hat auch Vorwürfe gegeben, so à la, ja, hoffentlich zahlt dann Al-Hilal gut, oder kommt man irgendwie viel Geld über, dass man das Testspiel nicht durchführt, oder so à la, kommst du noch, die Saudis kommen dann quasi mit den Geldköfern da her und so, das ist natürlich alles Blödsinn, oder? Also, normalerweise können ja so kleine Vereine froh sein, wenn ein grosser kommt. Man zahlt ja auch für Testspiele zum Teil, also zum Beispiel Schweizer Vereine, wenn sie, also gut, jetzt bei GZ weiss ich nicht, ob sie haben müssen zahlen, weil es die Partnerschaft gibt da über LAFC mit Bayern, oder, aber normalerweise, jetzt ein Beispiel, wenn ein Bundesligist kommt oder so und dann gegen einen Schweizer Verein spielt, dann zahlt der Schweizer Verein für das Testspiel. Ist ja auch klar, er hat nachher volle Hütte, generiert viele Einnahmen durch die Infrastruktur und so. Ist jetzt bei Aarau auch alles nicht der Fall gewesen. Trotzdem ist es, glaube ich, einfach, also es ist, glaube ich, jetzt nicht vordergründig ums Geld gegangen. Ich habe es trotzdem ein bisschen, naja, ich finde es trotzdem nicht gut am Ende des Tages, weil ich einfach grundsätzlich mit der Entwicklung vom Fußball ein bisschen Problem habe. Es ist und bleibt ein, Al-Hilal ist und bleibt ein Apparat, der vom Staat finanziert wird, der finanziell mit Möglichkeiten, ja, ausgestattet ist auf dem Transfermarkt, die einfach nicht fair für andere sind. Und dann kommt noch das ganze Sportswashing halt hinzu, oder? Wo einfach der Fußball komplett ausgenutzt und instrumentalisiert wird von einem Staat. Und es ist mir auch klar, bei PSG, bei Man City, indirekt ist ja das auch bei denen der Fall, oder bei Newcastle. Ich sage jetzt einfach, Al-Hilal ist jetzt so das absolute Vorzeigebild als saudischer Rekordmeister. Und wenn die halt ins Stadion hier kommen und Kiddies das sehen und teilweise hast du sie ja schon selber schon gesehen mit irgendwelchen Saudi-Trikots und so, dann muss ich sagen, so, sorry, aber das ist einfach eine Entwicklung von der Fußballkultur, die ich einfach kacke finde. Ja, weil hinten dran sehr viel schief läuft und so etwas passt eigentlich überhaupt nicht zu den Werten, wo gerade ein Verein wie der FC Aarau sehr familiär und regional und, sag jetzt mal, auch finanziell vernünftig wirtschaftet tut. All die Werte, der Verein dafür steht, das widerspricht sich ja komplett eigentlich. Und darum gehört das kritisiert und das habe ich auch gemacht.
Mhm. Ja, also kann ich nur mitgehen natürlich mit dieser Kritik, verstehe ich auch nicht. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso der FC Aarau das
macht. Man legitimiert es ja am Schluss. Also, weißt du, man kann dann immer sagen, ja, wir nehmen ja nicht gross Geld ein, oder weißt du, aber am Schluss, ein Stück tust du es immer legitimieren, wenn sie zu dir einladen.
Also, ich, ehrlich gesagt, wenn du noch nicht mal viel Geld einnimmst, dann sehe ich noch weniger, warum es macht. Wenn du jetzt so noch 7 Millionen bekommst, musst du sagen, als FC Aarau musst du das Geld nehmen. War natürlich auch verwerflich.
Ja, Fall. Aber weißt du, wäre der Aufschrei noch viel grösser gewesen, wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Ja, weißt du, dann nehmen sie noch dreckiges Geld an, oder?
Ja, so in die natürlich, aber ich verstehe es so nicht ganz, wenn es vor allem dann Bilder Schilder ist von dem, dass dann junge Fans im Trikot sind von irgendwelchen Saudi-Clubs und so. Irgendwie, wenn du so als regionaler Club auftreten willst, solltest du eigentlich schauen, dass dann die Kinder in der Region dann halt Aarau-Fan werden oder halt von mir aus irgendetwas anderes, wo irgendwie zumindest unseren Wert ein bisschen näher ist. Und wenn dann ein Club da hinlatscht, dann ist ja die Chance der gross. Ich meine, es ist quasi der gegenteilige Effekt von dem, was wir an den Frauen nie hatten, in dem, dass wir Kinder dazu bringt, dass sie, oder auch ja, dazu bringt, dass sie auch Frauenfußball cool finden, Fan werden vom Nationalteam und so weiter und mit dem halt in Berührung kommen. Und jetzt haben sie da quasi den Superstars nicht, aber die sind alle von Saudi-Clips, also Joss, dass dann irgend ein paar Kinder von denen nachher plötzlich alle Hilal-Fans sind. Ja, und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie auch eine komische Entwicklung. Übrigens, als dem, dass du gesagt hast, normalerweise werden da mein Testspiel gezahlt oder sind amigs gezahlt worden. Der FC Bayern, das war die grosse Strategie von Uli Hoeneß, als er damals angetreten ist. Das war eine grosse Strategie von ihm, dass sie die ganze Zeit irgendwelche scheiß Testspiele hatten, irgendwo, während der Saison und so, weil sie mit dem huere viel Geld eingenommen haben. Also in der, was ist das, 70er, 80er, 90er Jahre, keine Ahnung, dort, wo man extrem viel so Tests gegeben. Ich glaube aber, der FC Bayern inzwischen hat das einfach gar nicht nötig. Aber damals war es schon so, gewesen, dass du dann auch noch viel Geld gezahlt hast, dass du dann irgendwie in den Club kommst und dann irgendwie im Dorfplatz gespielt hast oder so.
Ja, und wahrscheinlich hast du dann auch irgendwann gemerkt, ja, das ist die richtige Strategie zum Expandieren und Fans überall auf der Welt können zu gewinnen.
Das ist ja in den modernen Dingen, ist dann halt einfach eine Ami-Tour oder eine Asi-Tour, ja, wo viele Clubs machen.
Mhm. Ja. So läuft's. Ja, also.
Und jetzt ist Al-Hilal halt, halt auf Europa-Tour und Bayern Stopp gemacht im Brückenfeld und will jetzt hier den Markt erschliessen, oder?
Ja. Klar, jetzt schauen all die saudische Liga. Ja, ja, es ist schon. Es
du
musst
auch
sehr,
zahlen,
sehr,
im Brückenfeld geht zurück. Dafür.
Sehr ein suspekter Tag gewesen, absurd. Sind sie da irgendwie zum Teambus aus dem Stadion rausgelaufen und dann haben sie von der Securitas müssen mit Gitter zurückgehabt werden und alle am Umkreischen und umschreien. Das sind schon lustige Szenen gewesen, irgendwie. Auch noch witzig, übrigens, der Cancelo ist an uns vorbeigelaufen und ich habe noch einen Kollegen vom Telemais ist noch dabei gewesen. Da hat der Cancelo auch so gefragt, wie er das Spiel gefunden hat und das Stadion und so. Und der Cancelo ist so angeschissen. Und er hat dann halt einfach irgendetwas gesagt. So, ja, es war ein guter Gegner gewesen heute und so. Mega cooles Stadion mit guten Fans. So. Es war einfach 90 Minuten Totenstille im Stadion gewesen. Weil es halt alles so, ja, gefühlt so Fernsehfans im Stadion gehabt. Und ja, eben, guter Gegner, ich habe es vorher angetönt. Ich glaube, kein Schuss vorher aufs Goal geflogen. Also, aber sportsmännisch. Ich rechne ihm das hoch an.
Er hat doch einfach die 7 Floskeln, die er können, aufzählt. Und ich glaube, der kann wahrscheinlich auch nicht mehr gut Englisch, oder?
Hat aber im Fall nicht so. Da hat er schon bei City, hat er da wahrscheinlich schon.
Ein bisschen gelernt hat er es vielleicht.
Mhm.
Gut. Ja, hey, und sonst, was ist noch so passiert?
Was ist sonst noch passiert? Ja, eigentlich ist es schon eins von den prägendste Erlebnisse jetzt in den letzten paar Wochen gsi.
Bei dir?
Ja.
Ja, also eben, mir jetzt halt fußballtechnisch, es ist gerade ein bisschen traurig so zu starten, aber ich habe jetzt halt Ferien gehabt, gell? Und dann hast du mal ein bisschen weniger Fußball, was für einen ist.
Hast du im Ausland können dich überhaupt mit der Superliga auseinandersetzen?
Nicht gross, ich kann nicht wählen.
Ja, das verstehe ich.
Also ich glaube, es ist glaube nicht der Grund. Ich habe mich jetzt wieder eingedingselt, ein bisschen logischerweise. Aber du bist ja schnell wieder drin. Das
ich habe gehört, SFL hat so ein neues Streaming-Portal, wo sie, glaube ich, sonst ist es immer recht ein Geschiss, können im Ausland Superliga schauen.
Gut, es geht. Es ist im Fall, eigentlich gibt es einen sehr einfachen Trick.
Ja, ich auch. Also ich weiss, was du raus willst.
Du musst einfach nicht live schauen.
Genau.
Du musst aber etwa eine Sekunde nicht live sein,
genau.
Und dann geht's. Also das ist ja voll
aber
okay.
Ich muss sicher etwa 98 Mal verzweifeln, bis ich das gecheckt habe.
Yeah, aber du musst einfach um eine Sekunde nicht live sein und dann kannst du es einfach tiptop schauen. Das ist kein Problem.
Ich bin wahnsinnig froh, haben wir nicht irgendwie predicted, was die Superliga anbelangt. Weil ich hätte wahrscheinlich schon wieder grusig in die Kolonie gelangt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, du kannst ja jetzt, also wenn du jetzt irgendwie irgendetwas predicten willst, kannst du immer noch irgendwo hin. Also klar, ich hätte nicht gedacht, dass St. Gallen Thun so gut startet, nie im Leben. Also, Thun habe ich gedacht, ja noch eher wegen quasi Aufsteiger-Euphorie, aber St. Gallen, ja. Und ja, und gleichzeitig, was irgendwie jetzt Lugano und bei Servet und so los ist, habe ich jetzt irgendwie auch nicht gesehen. Also ich finde es schon noch spannend. Ich meine, Lugano, ey, brennt der Baum ja völlig schon. Das ist ja jenseits, sind sie noch aus dem Köpf rausgegangen, kam.
Und das Geile ist, bei Lugano weiss ja eigentlich niemand so ganz genau, was eigentlich das Problem ist. Also eins, ich habe letztens mit jemandem geschätzt, der ich nach ist, wo glaub ungefähr, also jetzt habe ich so rausgespürt, was so ein Fakt könnte sein. Ich glaube, sie werden die Spieler nicht los. Sie haben ein, zwei Jungs, die sie möchten verkaufen, aber werden die irgendwie nicht planmässig los, können sich nicht verstärken. mit dem, was sie vielleicht wollen. Der eine oder andere ist sicher gedanklich wahrscheinlich schon weg. Aber es ist schon, also, ja.
Es ist immer noch ein Team, und musst sagen, egal ob die weg, also, die haben ja ein riesen Team.
Mhm. Ja, und vor allem, dass sie eben defensiv einfach so schlecht stehen. Also, ich meine, sorry, aber gegen Zelli so abgefertigt zu werden, das ist natürlich schon brutal.
Ja, und nachher, und ich finde dann aber auch so einen Auftritt, natürlich kannst du jetzt einen Göpp-Auftritt gegen Kam, jetzt weiss auch nicht, wie überbewerten, aber dort hat es mir schon auch Sorgen gemacht, wie der Grotschi dort in der steht und sagt, nach dem 1-0 haben sie völlig aufgehört zu shooten und sie haben gar nicht mehr richtig gemacht auf dem Platz. Da irgendwie so etwas ausdrücken, dass wirklich so das also gar nicht mehr gut ist, oder? Das ist schon sehr beängstigend, oder?
So, Göpp ist halt schon etwas, wo, da musst du einfach im Kopf parat sein.
Ja.
Weil, ja, also klar hast du mehr Qualität, aber es ist zäh. Du gehst da irgendwo zum Dorfclub ja, auf einen Rasen zu shooten, der nicht perfekt gepflegt ist. Und wenn die anderen tief stehen und ja, dann musst du auch beißen. Und dann geht es vielleicht auch mal darum, ja, dann wird vielleicht auch so der Teamzusammenhalt ein bisschen auf Probe gestellt. Und wenn du dann eh schon am Struggle bist, Super League und negative Presse und Trainer ist angezählt und weiss nicht was, so, ja, dann bist du halt grusig anfällig gegen ein übermotiviertes Promotion League Team.
Ja, eben, und ich glaube, der Niveauunterschied, also natürlich ist er da, oder Promotion League, Super League, ist klar, aber die können alle auch shooten. Es ist nicht so, dass die
ja, Spieler vom Entscheidungsgolf kam, ist super schön.
Ja, und es sind auch Spieler dabei, die haben zum Teil auch schon höher gespielt, die haben eine gewisse Qualität, das ist nicht so. Und dann ist es sehr viel Kopfsache. Und wie kannst du damit umgehen? Weil eben für Kam ist es ein Spiel von der Saison vielleicht, oder eins von den Spielen von der Saison. Und halt für... Ja, für den FC Lugano halt gar nicht, oder? Neben für gewisse, wenn es noch tiefere Clubs sind, ist das zum Teil sogar ein Spiel vom Leben, oder? Dort ist ja natürlich der Niveauunterschied meistens gross, dass irgendwie etwas passiert. Aber ich glaube, das ist schon extrem. Ja, und eigentlich ist es bei Lugano nicht einfach so absurd gefunden, weil sie haben die sogar geführt. Und dann kommen sie sogar noch zum Ausgleich. Und alles läuft ja eigentlich für sie. Und trotzdem, ja, geben sie so leichtfertig aus. Das zeigt schon, dass... Ja, sicher nicht alles stimmt bei diesem Club.
Positiv sicher, dass sie momentan nicht gerade auf den Grotschi-Torti sich stürzen. Ich glaube, die Fenster sind voll hinter ihm.
Ja, also, ey, wenn sie jetzt den Grotschi-Torti entlehnen, machen sie riesen Fehler, sage ich. Das ist ein super Trainer. Ja. Flip dabei. Das ist mein, in dieser Superliga klar mein Lieblingstrainer. Flip dabei. Aber ich habe ein paar Trainer, die ich gerne habe. Aber der Grotschi ist schon.
Ja, also er hat mehrfach bewiesen, dass er fachlich top ist. Und ja, ich glaube auch, dass er. Kurve irgendwann kratzt. Hey, aber er ist ja nicht. Also, es brennt ja nicht nur in Lugano der Busch, sondern spannenderweise auch bei Servet. Ich kann
kurz sagen, wie der neue Trainer heisst.
Ich habe nach zwei Spieltagen, wo sie den Thomas Eberli entlassen haben, das Gefühl gehabt, kein Verein, der seriös funktioniert. Entlässt ein Trainer nach zwei Spieltagen in einer neuen Saison. Würdest du mitgehen?
Ja, also natürlich, es ist immer, wenn man so früh in der Saison einen Trainer entlässt, dann ist ja wahrscheinlich in der alten Saison auch schon gewisses nicht gelaufen oder gewisses nicht so.
Aber dann gehst du nicht in die neue
Saison. Und dann müsstest du eigentlich sagen, hey, ja, gehst du nicht in die Saison. Ja, also ich weiss, ich sehe auch zu wenig in den Hintergründen. Und ich meine, es ist irgendwo durch logisch, wenn der sportliche Leiter vorher ist der René Weiler gewesen, der Vorgänger von Thomas Eberli, und es war klar gewesen, dass er den Hebel geholt hat. Jetzt ist es quasi der Alain Geiger dort wieder an der Macht. Und ich weiss nicht, ob eigentlich dort schon hättest du sagen, hey, Geiger, Eberli, das geht nicht.
Merk selber, oder?
Ja, aber also ja, vielleicht hätte man es dann auch wie probieren, aber ja, nach zwei Spieltagen den Trainer entlassen, stimmt sicher irgendetwas nicht. Und es wäre jetzt so, dass jetzt dort alles gut wäre.
Mhm.
Das kommt dann noch dazu. Also irgendwie so richtig funktionieren tut es nicht. Ich weiss nicht, ich kenne den Schussleit-Gouverneur, kenne ich es nicht wirklich.
Du hast auch einfach slightly seinen Namen gerade gegoogelt, weil du vorhin noch die freche Frage gestellt hast. Kennst du den neuen Servetrainer? Nein, ich habe nicht gewusst. Ich habe den Namen nicht auswendig gewusst. Ich gebe es dazu.
Ja, eben, siehst
du. Schussleit-Gouverneur.
Ja, vielleicht habe ich ihn auch falsch ausgesprochen.
Ja.
Aber ja, ja,
also... Wenn ich du... kein gutes Zeichen, jetzt du Französisch gelernt hast.
Stimmt natürlich, ja, absolut. Ja. Aber eben, er hat auch noch kein...
Er setzt es einmal konsequent auf der Schule mal, so wie ich gesehen habe.
Ist gut für unseren Podcast, oder was?
Das ist nur ein Fakt. Ich habe das wertfrei gesagt.
Mhm.
Aber wir wissen ja, dass der Schule mal ein guter Goal ist.
Der Joel Mahl ist sicher ein guter Goal, ja.
Und das war halt vorher auch eine komische Geschichte bei Genf. Oder?
Das ist einfach seit Ewigkeit eine komische Geschichte mit diesen zwei Goals.
Das ist doch einfach falsch. Das ist einfach falsch. Du kannst nicht sagen, ja, sind beide aber gleich gut. Der eine spielt dort und der andere spielt dort. Und, aber wenn es mal in der Meisterschaft nicht läuft, dann wechselst du wieder. Und nee, geht nicht.
Also ich finde es auch sehr schwierig. Ich finde es auch sehr schwierig. Das war ja eigentlich im Weiler seine Erfindung gewesen. Weil er den Joel Mahl geholt hat. Und vorher war eigentlich der Jeremy Frick klar gesetzt.
Mhm.
Und dann hat er das mit dem Mahl geholt und hat es ein bisschen halb und keine Ahnung. Aber es ist natürlich mega schwierig.
Gut, eben weisst halt nie, was die Hintergründe sind, gell? Also, Jeremy Frick ist ja eine halbe Club-Legende dort. Also, genau. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach für den Mahl, sich dort durchzusetzen.
Ist wahrscheinlich so eine Ausgangslage, wie es damals so Luzern war, wo der Dave Zibung sehr, sehr langgoolig war. Und an ihm eigentlich nie einer vorbeikommen ist, bis mal der Jonas Omlin gekommen ist. Und man dann wirklich muss sagen, okay, der ist jetzt wirklich besser. Apropos Jonas Omlin, die Bundesliga startet auch und er ist nicht mehr Captain und nicht mehr Stammgoalie.
Ja, aber das hat sich doch ein bisschen abzeichnet.
Hat sich abzeichnet, ja. Ja. Aber es ist trotzdem heftig.
Wer hat mir jetzt dort, die haben noch zwei
der
andere.
Moritz Nikolas ist ja, jetzt genau. Nummer 1 ja. bei Gladbach. Ja, ist natürlich krass, vor allem, weil es der Cedi Sioane sein Trainer ist, oder? Wo er von Luzern-Zeiten auch schon gut kennt und sehr, sehr lange gut kennt. Aber hat er gar keine andere Wahl mehr gehabt, oder? Nach dem öffentlichen Druck und so weiter und so fort. Dass da der Wechsel rum ist. Aber ist natürlich mega bitter für den Jonas Omlin. Jetzt bin völlig abgeschweift vom Thema. Aber über Bundesliga können wir gleich reden, oder? Also ich meine,
ja, machen wir vielleicht einfach Spass zu, zuerst bei der Superliga. Also sonst kommen unsere Hörerinnen und Hörer dann gar nicht mehr draus.
Ja. die sind schnell im Kopf, das glaube ich. Also, wenn wir die Superliga kurz zutun wollen, jetzt haben wir irgendwie, wieso auch immer, bei Lugano und
Zürich. Also, gehst du mit dem Tag? Servet ist einfach seriös geführt.
Aber fix.
Okay.
Ja, fix. Also, vor allem auch extrem viel Wechsel in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist Gift.
Gift.
Und eben einen Anlegeeiger als Trainer absetzen und jetzt holst du ihn irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, was sind jetzt 3 Jahre vergangen oder so? Irgendwie schräg.
Mhm.
Also zuerst sagst du, nein, wir wollen anders arbeiten. Und jetzt holst du genau den gleichen Mensch wieder zurück, wo ja vorher als Trainer sehr erfolgreich war. Der vorherige, eben der René Weiler, der gesagt hat, hey, ich bin Trainer gewesen, aber ich finde im Fall in der sportlichen Leitung passiert zu wenig, ich will dort rein und ich will nicht mehr Trainer sein. Da holt er einen für den. Ist nach einem Jahr der gleich auch weg. Also, es ist alles ein bisschen speziell dort in Genf.
Ich habe das Gefühl, also, wenn die Rolex-Stiftung buttert dort den Anschlag viel Kohle drin. Ich glaube, wenn der Verein mal irgendwann vernünftig geführt wird, kann das eine ziemlich grosse Macht geben im Schweizer Fußball, aber da muss irgendeiner mal gewaltig in die Bücher treten. Und offenbar hat ja der René Weiler keine Lust gehabt. Einmal nicht mehr wie eine Saison.
Ja.
Wird seine Gründe haben, warum er gegangen ist. Jetzt ist ja Trainer in den USA, habe ich gelesen.
Gut, der René Weiler, muss man ehrlich sagen, der ist bei vielen Clubs relativ schnell dann auch wieder gegangen. Weil er immer überall die besten Gründe gehabt. Weiss ich nicht.
Das sind so Anzeichen, gell? Da habe ich manchmal auch. Du brauchst stetige Veränderung. Wenn du es lang gleich machst, wird es langweilig. So. Da liegt bei mir am ADHS. So. Also.
Also, hey, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben kurz, wie erwähnt, so Galatun super gestartet. Alles toll, alles grossartig.
Ja.
Kann man feiern.
Ich wollte vielleicht noch schnell einfach zu St. Gallen. Kann ich noch schnell etwas erzählen? Ein Verein, der mir ja brutal nahe ist. Nein, Scherz. Der Alessandro Vogt.
Mhm. der Typ, wo alle davon reden, jetzt sagen drei Matches, oder? Aber ich glaube, er ist schon gut, habe ich gehört. Mm. Ich habe eben tatsächlich noch nicht so viel Super League gesehen, habe ich ja vorhin angekündigt.
Nein, es ist eben lustig, weil ich begleite die Karriere von diesem jungen Mann schon ein bisschen länger. Da seine Steps hier im Aargau gemacht hast, bei Aarau aussortiert worden, einst im Nachwuchs. Weil sie offenbar das Potenzial nicht so ganz gesehen haben. Wobei, muss auch ehrlich sein, also so Fehler passieren in jeder Nachwuchsabteilung mal, dass man ja vielleicht einmal mit der Potenzialeinschätzung falsch liegt. Er ist dann zurück zu seinem Jugendverein, zum FC Wohlen, und hat sich dann dort so langsam an die erste Mannschaft hergetastet. Und dann hat es 2022 ein huere geiles Göppspiel zwischen Wohlen und Servette im alten Wohlen-Stadion.
Ja, mag mich sogar erinnern.
Und Wohlen hat sogar bis in die 80. Minute 1-0 geführt gehabt, statt zu machen. Wirklich, es wäre eine riesige Institution gewesen. Es wäre ein Erstligist, der einen Superligist ausgeschaltet hätte. Du musst dir das mal vorstellen. Und es war ein richtiger Göppfeind. Es hat so richtig abgeseicht. Dann ist der Rasen tief geworden und jeder Sprint ist mühsamer geworden. Das Servette hat brutal gelitten. Und der Vogt hat ein riesiges Spiel gemacht dort. Und ich weiss noch, ich war dort auf der Medientribüne und links und rechts hat schon die ersten Scouts von St. Gallen. Servette hat auch Interesse gehabt. Da gab es auch mehrere Angebote gehabt und ist dann kurz vorab zu in Nachwuchs von St. Gallen gewechselt. Und ja, also ich find's mega spannend, ihm jetzt ein bisschen zuzuschauen bei den Interviews auch. Weil, ja, er hat sich auch, also, wenn ich ihn höre, rede, er hat sich gar nicht gross verändert. Er ist immer noch so unbeschwert und ist, glaube ich, relativ mühsam zum Interviewen, weil er immer noch ganz kurze Antworten gibt. Kannst dich also freuen, wenn du ihn dann das erste Mal bei Blue hast. Aber musst viele Fragen vorbereitet haben, weil er relativ schnell eine kurzverbundene Antworten gibt.
Okay.
So, aber genau so spielt er auch. Einfach schnörkellos. Der überlegt gar nicht viel, sondern haut einfach drauf. Und jetzt gehen sie gegen die, er hat einen riesen Lauf. Das Gefühl, das kann. Also, es wird da schon viel werden schon epische Vergleiche gemacht und so. Das ist ja
er wird leider schon Nazi geschrieben und alles.
Leider Gottes auch so die Entwicklung vom Fußball, oder? Dass heutzutage schnell jeder in den Himmel schaut, gejubelt wird. Und wenn es dann, sobald die erste Krise rum ist, geht es in die andere Richtung. Und da muss man vielleicht jetzt bei so einem jungen Spieler noch ein bisschen bremsen. Oder? Aber ich glaube schon, der hat grosses, da schlummert sehr grosses Potenzial in diesem Typ.
Hey, ich finde es mega spannend. Ich bin extrem gespannt, wie es ist. Ich bin ein bisschen irritiert gewesen, ich habe die Match nicht gesehen, sondern habe dann einfach die Medien gelesen. Das war tatsächlich das, wie ich es jetzt etwa konsumiert habe, Super League bis dahin. Jetzt natürlich beim Göpp-Wochenende bin ich wieder da gewesen, dort habe ich so ein bisschen zumindest Zusammenfassungen gesehen, aber die sind jetzt gerade bei St. Gallen sehr nicht aussagekräftig gewesen. Aber was mich ein bisschen erstaunt hat, weil das Erste, was man ja macht, wenn man einen neuen Spieler hört, den man noch nicht so kennt und so, man geht mal auf Transfermarkt und schaut, mache ich jetzt das an. Und die sind gar nicht mal so gut. Es sind auch nicht mega schlecht, aber es sind jetzt so in der ersten Liga 13 Saison-Goal. Ist okay, aber es ist für das, was alle geschrieben haben, er ist der neue Alex Frey und der neue Rekordtorschütze von der Nazi gefühlt, ist das noch ein bisschen früh, habe ich das Gefühl. Aber
was ich halt auch geil finde an dieser Story, es ist wieder mal so eine nicht perfekte Story. Es ist eben nicht
ja, absolut.
Schön durch alle Problemlos, durch alle Nachwuchsstufen und schon in der U21 haben alle geschwärmt von ihm. Es ist eben nicht das. Es ist eben das, aussortiert zu werden, umkehren, wieder aufstehen, neuen Anlauf holen, durchbeissen. Ja. Also das,
nein, das ist extrem beeindruckend.
Das finde ich geil, weil das zeigt, also, du bist mental stark.
Absolut. Und ich glaube auch, dass der sicher etwas getroffen hat. Und eben, ich meine, Geschichten ist sowieso super. Ich finde das immer die geilere Geschichte. Ich finde die Geschichte von Christian Fasnacht und Renato Steffen viel geiler als die vom, weiss doch auch nicht, irgendeiner, der einfach die Nachstufe durchlaufen
ja,
ist.
Ja, Antonio Schari,
Nationalspieler. Also, eigentlich sind es alle anderen Nationalspieler, die einfach normal durchgelaufen sind. Und das ist natürlich viel geiler von jemandem, der dann irgendwie, keine Ahnung, Zweitliga oder so, gerade der Steffen Schutter irgendwie so.
Ja, da bei Schöftle, Zweitliga Inter.
Voilà.
Ja.
Eben. Und das sind die geileren Geschichten natürlich, oder? Aber es ist, ich finde, man muss auch schauen, ich bin selber einer, der gerne so den Hype-Train startet und so, aber man muss auch schauen, dass man noch nicht zu fest überbordet wegen 3-4 Spielen. Ich bin gespannt, ob er die ganze Saison durchzieht. Aber bin extrem gespannt.
Aber eben, ich finde es auch gut, wird über ihn geredet, ist ja klar, weißt du? Also das kann man ja nicht... Ja, wir sind selber Sportjournalisten, wir wissen, wie das Business funktioniert. Das ist einfach mehr so... Ja, so mit den Superlativen muss man vielleicht noch ein bisschen bremsen.
Ja, und du hast vorhin etwas Gutes gesagt, dass er extrem unbeschwert wirkt im Moment. Das kann sich auch ändern.
Das stört mir, wenn du anfängst zu überlegen, oder?
Ja, ich erinnere dort immer extrem stark, weil ich es einfach gut mitbekommen habe, an Filip Ugrinić, wo er damals beim FC Luzern war. Es war nicht die Geschichte von Aufstehen und whatever, sondern es war die Geschichte von Supertalenten, wie die mit 18 oder so, 17, keine Ahnung, was sie war, beim FCL. Und macht die ersten Match und bist so, wow, so einen guten Junge hat das FC noch nie gehabt. Wirklich so das Niveau. Und nachher plötzlich alles in Stocken geraten. Weil plötzlich hat das Hirn angefangen zu denken und plötzlich ist er dann auch in der Entwicklung überholt worden von Ruben Vargas und so weiter und so fort. Und er hat früher debütiert, obwohl er, glaube ich, sogar jünger ist. Und dann hat es wirklich die Ausleihe auf Holland gebraucht und ist dann erst nachher als gestandener Spieler zurückgekommen, wenn er wieder zum FC gekommen ist. Und erst dort ist er richtig durchgestartet. Und dann ist er vielleicht, ich weiß nicht, 1-2-20 gewesen, auch immer noch jung. Aber er hat wirklich so 2 Jahre wahrscheinlich gebraucht, weil er dann tatsächlich plötzlich nicht mehr so unbeschwert gewirkt hat. Und tatsächlich ist es nicht mehr so leicht von der Hand gelaufen, wie es vorher gegangen ist. Und, so. Und ich meine, das kann natürlich auch mit dem zusammenhängen, dass man mega gehypt wird. Ich weiß es nicht. Und ich habe zum Beispiel ich bin damals auch einer von diesen Journeys gewesen, wo der Ugrinić gehypt hat. Und nachher ein halbes Jahr später bist du gewesen, hui, das ist ja, spielt er gar nicht mehr und spielt gar keine Rolle mehr und was ist denn los und so. Und das Talent ist ja offensichtlich gekommen. Also jetzt spielt er gerade bei Valencia, oder? Er hat zu Valencia gewechselt. Aber sonst hat er ja nicht den Weg eingeschlagen, den er eingeschlagen hat nachher. Aber am Anfang, darum bin ich sehr gespannt, wie jetzt das Ganze weitergeht beim Vogt. Mal schauen.
Kasra Dimeri, um noch ein Beispiel zu nennen.
Sehr gutes Beispiel, ja.
Ja.
Übrigens...
Spielt ja jetzt bei Thun.
Ja, und das ist...
Mit Kaufoption sogar.
Er spielt bei Thun und es gibt einen Grund, warum. Mauro Lustrinelli. Mauro Lustrinelli war sein U21-Trainer.
Stimmt, ja.
Immer extrem auf den Kastro Dimeri gesetzt. Ich glaube, die zwei zusammen, das passt richtig gut. Ich glaube, der Lustrinelli weiß genau, wieso er ihn geholt hat. Und ich glaube, darum kann es sehr gut funktionieren.
Das ist eigentlich crazy. Man hat eigentlich vergessen, was das für ein riesen Spieler war bei Servet. Der war ja so krass.
Der war super.
Ich meine, ich bete die zwei. Also die Meri haben es geholt.
Und der
Iten haben es dort geholt. Ugrinić haben es geholt. Ich glaube, Dona Trudani von Aarau haben es noch geholt. Ich hatte eben dort das Gefühl, ja, jetzt sammelt es einfach gefühlt schnell alles auf dem Markt auf, was irgendwie gut kann kicken kann.
Die Meri ist halt auch, der nicht so funktioniert hat, auch wenn er mega oft verletzt war in dieser Zeit.
Ja, vielleicht auch Mühe gehabt, zum ersten Mal außerhalb von Westschweiz und so.
Ja, und ich glaube, darum ist er jetzt völlig am richtigen Ort, wo er im FC Thun ist, bei Mauro Lustrinelli, wo ihn in- und auswendig kennt. Die verstehen sich, kennen sich gut. Ich glaube, das könnte darum eine sehr geile Sache werden.
Ja, vielleicht Thun auch noch gerade das Thema zum Anschneiden, wo momentan einfach den Drive voll mitnimmt, so den Aufstiegsdrive, ich finde es eigentlich noch spannend, weil sie sind ja jetzt nicht mega dominant durch die Challenge League, oder? Souverän, einigermaßen definitiv. Aber es war jetzt auch keine Gala gewesen, so. Aber wie sie jetzt in der Super League nochmal einfach den Schwung haben können adaptieren und wie nochmal eine Schippe drauflegen, das beeindruckt mich auch. Ich muss aber auch ehrlich sagen, sie haben, also der Ibai, der ist schon in der Challenge League ein Stürmer gsi, wo sehr gut funktioniert hat. Also das dürfte ich nicht überraschen, dass der die Ball auch in die Super League reinbringt. So, und mit dem Heule haben sie einen brutal smarten Transfer gemacht. Weil der Heule, den habe ich in der vergangenen Saison relativ viel gesehen bei Stade Lausanne-Uschi. Was der an Tempo mit dem Ball kann kreieren und wirklich auch so die Flanken, also geschickte Flanken kann schlagen, das ist nicht neu. Er ist noch relativ jung, grosses Potenzial. Mich überrascht das nicht, dass die das jetzt auch in der Super League können zeigen. Es sind wirklich sehr, sehr smarte Transfers gemacht worden. Jetzt haben sie auch noch den Labo geholt Ich glaube, der war vorher in der Ligue 2. Also ich sage jetzt vor allem auf sportlicher Ebene, also oder auch auf dem Transfermarkt, tun ganz, ganz smarte Sachen gemacht. Das Team eigentlich größtenteils so klar, wie es aufgestiegen ist, aber einfach so noch ein, zwei Puzzlestücke dazu. Ganz, wirklich, muss man wirklich auch mal loben, was da im Berner Oberland für einen guten Job gemacht worden ist. Das Einzige, was ich auch was mir ein bisschen untergeht in der ganzen Diskussion, das darf man auch nicht vergessen. Ich wäre ein bisschen skeptisch, einfach wenn man jetzt anschaut. Ich meine, der FC Thun ist vor gefühlt eineinhalb Jahren kurz vor dem Konkurs gestanden. Und jetzt ist man da, hat plötzlich einen potenten Geldgeber, der einzige Geldgeber, der erfahren in dem gehört ja auch gewisse Anteil am Verein so, und dann ist ja noch ein zweiter eingestiegen, wo sein Name nicht möchte genannt haben in der Öffentlichkeit. Man geht aber davon aus, der ist irgendwie neu an dem Umfeld vom Herr Fahrni. Ich glaube, es gibt ein relativ grosses Klumpenrisiko beim FC Thun, was Geldgeber anbelangt.
Gut, welcher Club hat das nicht in der Schweiz?
Ich sage nur, es war ein wahnsinnig schneller Wandel gewesen wir sind kurz vor dem Abkacken und jetzt plötzlich ist alles super happy und rosig. So. Ich würde es dem FC Thun mega gönnen, wenn es schafft, sich etablieren und wenn das alles eine langfristige Geschichte wird. Ich glaube, es ist einfach heikel, wie schnell dass sich das entwickelt hat. So.
Ja, aber ich habe das Gefühl, wenn natürlich Geldgeber einsteigen, dann ist es ja meistens so. Also da könntest du jetzt bei allen anderen, also die mit ausländischen Geldgeber sowieso, könntest du bei allen mit dem kommen, quasi, dass es mega schnell gegangen ist und plötzlich ist Geld um. Ich habe das Gefühl, beim FC Thun, so wie ich das wusste, also natürlich sehr weit weg, aber ich habe das Gefühl, es wird extrem nachhaltig geschafft. Ich finde, es ist extrem gewissenhaft, wie es wirkt, oder? Klar, die Finanzen sind jetzt natürlich zu wenig hin, natürlich. Aber du hast auch immer noch, also weißt, allein was Spieler angeht, zum Beispiel, hast du immer noch einen Bürki dort, als Trainer hast du jetzt wirklich auch schon lange den Lustrinelli. Yeah. Also, du bist extrem, genau so am Arbeiten, wie ich es eigentlich genau sinnvoll finde, oder? Du machst nicht Transfers, die jetzt völlig aus der Welt sind. Klar, in mir ist jetzt natürlich überraschend in dem Sinn, aber eigentlich, wenn man den Verzweigblick anschaut, überhaupt nicht überraschend, dass der FC Thun Spieler von IB ausleihen, das hat es immer gegeben. Und dass der Imeri bei IB nicht mehr happy ist, ist auch klar gewesen. Und dass der Lustrinelli den Imeri von der U21 kennt auch. Und das ist so ein Labo, natürlich auf den ersten Blick sagst du, wow, grosser Name für einen kleinen FC Thun. Aber ist jetzt auch nicht, du weißt auch nicht, der teuerste Spieler auf dem Planet. Also es geht eigentlich auch noch in Ordnung. Also ich habe das Gefühl, es wird gut geschafft. Das ist jetzt mein Eindruck von außen.
Absolut, ich kann ja nichts anderes behaupten.
Genau, also. Nein, logisch. Und darum, ja, ich meine, das ist im Schweizer Fußball allgemein so, wenn du Geldgeber hast, du hast ein gewisses Klumpenrisiko, du hast unterschiedliche Leute, die da investieren können und so. Und das ist ja völlig, also, der FC CEO ist seit 25 Jahren so, 30. Keine Ahnung, wann ist der Gossentag eingestiegen?
Also meinst du FC Gossentag eigentlich?
Ja, also weißt du zum Beispiel, oder FC Zürich.
Ja, absolut.
Steig mal die Familie Canepa aus. Und dann
ja, ich sage nur, das sind bekannte Mäzene, oder? Die haben das über...
Natürlich.
Die haben ihr Engagement quasi über ganz lange Zeit so bewiesen. Da weiss man ja jetzt alles noch nicht beim FC.
Natürlich.
Nochmal, ich würde es ihnen gönnen und ich würde es ihnen wünschen, wenn das eine souveräne Lösung ist und wenn das langfristig passt. Es ist jetzt einfach, eben, sag ich so, zwischen Konkursgefahr und plötzlich ist alles mega happy und rosig. So. Ist es sehr, sehr schnell gegangen. Und darum würde ich sagen, bin ich jetzt einfach von außen betrachtet ein bisschen skeptisch. Darf man ja wahrscheinlich auch sein. So, ich meine,
absolut. Das widerspreche ich ja gar nicht. Aber ich glaube, ich persönlich sehe es also nicht kritischer als jetzt bei anderen Clubs. Aber wir werden es sehen, wie es dann ist. Wenn wir noch irgendein Wort zu Basel und Ibe verlieren, dann sagen wir, das interessiert uns jetzt gerade nicht.
Ja, wir sind ja einen Tag bei der Aufnahme
nach der
Champions League Quali gegen Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob du den Match gestern gesehen hast. Ich habe gefunden, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Wir können gerne beides noch schnell anschneiden. Vielleicht leitet dann das eine auch noch zu einem anderen Thema. Aber zuerst, ich habe im Vorfeld vom Quali-Spiel gefunden, es wird schon wahnsinnig positiv über ja, Basel und jetzt kommen dann wieder die europäischen Nächte und so und sind noch Erinnerungen an alte Champions League-Zeiten unter Christian Gross und weiss nicht was eingespielt wurde. Und ich habe auch gedacht, Moment mal, aber sind ihr euch schon bewusst, wer der Gegner von Basel ist? Also Kopenhagen in den letzten Jahren immer mal wieder Champions League gespielt, die sind echt gut. Die haben auch ein bisschen mehr Kohle wie der FC Basel. So. Also das, der FC Basel kommt da nicht einfach gratis durch gegen den grossen dänischen Club. Oder? Und genau so war ja dann auch das Spiel gewesen. Also klar, Basel hätte den Match gewinnen können. Ich glaube, genug Chancen gehabt dafür. Aber Kopenhagen hat es aber total Abzug gemacht, muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, der Sheldon Shaqiri hat nach dem Match gesagt, dass man auch gemerkt hat, dass Kopenhagen ein bisschen erfahrener ist. Und das ist auf jeden Fall so. Also, das ist das kann natürlich der einzige wirklich erfahrene FCB-Spieler als Champions League angehen, kann das natürlich auch so sagen. Aber es ist natürlich auch so. Also, ich glaube, also, was ich einfach auch spannend gefunden habe, irgendwie jetzt die ganze Berichterstattung im Vorfeld auch, aber du hast gesagt, so mega positiv und mega extrem, so nach dem Motto, hey, also da kommt man ja eh die Champions League und so weiter. Aber was ich auch erstaunlich gefunden habe, ist so, ja, okay, selbst wenn sie sich qualifizieren, vor einem Jahr haben sie sich eben qualifiziert und sie mit 0 Punkten als schlechtestes Team aus dieser Champions League wieder rausgeht. Und für mich gibt es jetzt auch, selbst wenn, also, der FCB ist der FCB international, kennt uns jeden und so ist mir schon klar. Im Endeffekt, bin ich da vor allem gespannt, falls es überhaupt so gelingt. Eben, Kopenhagen ist ein grosser Gegner. Jetzt, gut, ist 1-1 ausgegangen. Ich glaube, man kann jetzt den, wir sehen jetzt dann im Rückspiel, ob es längst
ist. Sie sind ja brutal, Kopenhagen ist brutal heimstark. Also, das, genau.
Die Chance ist schon mal nicht mehr gross. Aber selbst wenn du reinkommst, ist das mit diesen glanzvollen europäischen Nächten unter Christian Gross. Ich glaube, ja, dort braucht es dann schon viel, dass es so Nächte gibt. Weil eben, man hat letztes Jahr, finde ich, extrem gut bei IB gewesen. Natürlich, IB ist jetzt vielleicht auch das schlechteste Beispiel, weil sie sind auch in der Meisterschaft dort schlecht gewesen. Aber dort hat man gesehen, wie krass das, der Niveauunterschied inzwischen ist in Europa. Und darum. Keine Ahnung, aber es wäre natürlich schön, wenn der FCB sich qualifiziert. Gell,
hat, gar ich nicht sagen, Basel ist halt schon auch noch irgendwo in einer Findungsphase. Das dünkt mich ein bisschen überraschend, weil eigentlich ist ja jetzt das Kader mehrheitlich immer noch das Gleiche, wie das, was in der letzten Saison dann am Schluss schon brutal souverän durchgerastelt ist, oder?
Ja, aber es ist ja natürlich auch in der letzten Saison ist ja nicht so gewesen, dass man immer von A bis Z überzeugt ist. Ja, im Frühling schon. Aber im Frühling
wo ist sie denn den Dritt gefunden haben am Schluss?
Dort hat man einfach den Flow gehabt. Also weißt, dort hat man den Flow gehabt, es ist gelaufen, aber es ist nicht so gewesen, dass man einfach mit Abstand das beste Team von der Liga war.
Ja, aber es harzt jetzt schon recht stark. Und, habe ich das Gefühl,
beim Saisonstart. Ja, aber ich meine, es hat ja gleich auch ein paar Veränderungen gegeben.
Auf Dulau, sicher.
Der hat das super gemacht dort und das braucht einen Moment, bis zu einem wieder ersetzt ist zum Beispiel. Und eben, ich sage, Sheldon Shaqiri, dem ist schon alles gelungen letzte Saison. Und vielleicht gibt es auch immer mal eine Phase, wo nicht immer alles gleich klingt. Mm. Und jetzt im Frühling ist wirklich ihnen alles gelungen, hat man das Gefühl gehabt. Sie sind wirklich von Sieg zu Sieg gerauscht, in eine riesen Serie hergeleitet zum Meistertitel. Und am Schluss sieht es nach einem super souveränen Meistertitel aus. Aber im Winter haben die wenigsten Basel als Meister getippt. Also ist jetzt nicht so, dass sie über das ganze Jahr wirklich die Besten waren. Sie waren einfach die Besten von den Schlechten gewesen. Mm-hmm. Weil ja einfach in diesem Titel alle ein bisschen schlecht waren. Und sie haben dann einen Lauf gestartet. Aber dass dieser Lauf nicht kannst in die neue Saison übernehmen, macht irgendwie auch noch ein bisschen Sinn. Also ich finde das jetzt darum nicht so mega überraschend. Du hast auch einen neuen Trainer.
Auf das eigentlich auswählen. So. Ludwig Mamia. Man merkt irgendwie, ja, es muss sich irgendwie noch finden.
Ja, aber das finde ich, also ich finde es gar nicht so überraschend. Ich finde das irgendwie logisch. Mania hat ein bisschen andere Ansätze, wahrscheinlich, wenn er spielen will, als
der Celestini hat. Der Mania muss halt dann noch beweisen, dass er Basel kann, oder?
Ja, aber eigentlich, also, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Also, beim Celestini hat man die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er muss beweisen, dass er Basel kann. Und egal wie gut er war, man hat trotzdem immer Raum gemacht. Ich habe das Gefühl, dass Basel kann irgendjemand Trainer sein und man muss beweisen, dass man Basel kann. Mhm. Also, ich finde, Ludovic Mann hat, gerade vor allem in Lausanne, hat eine sehr gute Arbeit geleistet, hat das Team extrem weiterentwickelt. Und das hat Zeit gebraucht. Am Anfang ist auch nicht alles aufgegangen bei Lausanne, wo er da war. Und sie haben nicht nur erfolgreich gespielt und es ist nicht immer alles aufgegangen. Mhm. Aber er hat extrem gute Arbeit geleistet und darum ist er auch zu Basel gekommen. Und das heisst, man muss mir jetzt auch Zeit geben. Und ich würde gerade sagen, hey, ich muss beweisen, dass er Basel kann. Ja, also, ich glaube schon, dass er das kann.
Mhm. Du, also ich habe jetzt gar nicht groß philosophieren, ob das denn der Fall ist. So. Ich glaube, irgendwann ist eine gewisse Tendenz so und momentan, aber das ist ja klar, er ist ja wirklich noch frisch Trainer, sehe ich die Tendenz jetzt noch nicht so. Also das soll überhaupt nicht wertend sein. So. Ich glaube einfach, es braucht noch Zeit, um zu schauen, wie sich die Geschichte da entwickelt, oder? Yes. Was mir auch noch aufgefallen ist, das war das zweite gewesen, gestern, Einwechselspieler bei Kopenhagen, Youssoufa Moukoko. Und ich mag mich erinnern, der Kommentator sagt, jüngste Bundesliga-Debütant. Jetzt ist es aber so.
Nein, ist er jetzt eben nicht mehr, oder?
Hast du die Doku gesehen über ihn? Ist ja auf Pro7 oder so ausgestrahlt worden.
Ja, ja.
Wo sie ja wirklich, sie sind nach Kamerun, glaubst du, von dort kommt er, und sind mit den Leuten, die mit ihm zusammen aufgewachsen sind, über sein Alter geschwätzt. Und haben unter anderem auch selber probiert herauszufinden, wie leicht kann man einen Pass dort oder nicht dort fälschen und so. Ich glaube, wenn man in die Doku schaut und nachher immer noch das Gefühl hat, er ist so alt, wie er im Transfermarkt angegeben ist, dann dürfen wir schon.
Nein, er ist
grosse Zweifel
ziemlich sicher, er ist jetzt 24 und nicht 20.
Ja. Also darum,
dementsprechend war er dort 20 und nicht 16.
Ich würde, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre vom Kommentator, oder vielleicht komme ich auch irgendwie in einer anderen Form mal dazu, aber ich finde, es gehört dann wie auch dazu erwähnt, dass man da sehr grosse Zweifel dran hat, dass wirklich der jüngste Bundesliga-Debütant aller Zeiten war.
Dabei hat man ja damals extra für ihn noch die Regeln angepasst. In der Bundesliga hast du, glaube ich, erst ab 17 dürfen debütieren.
Ich bin sogar bei dir daheim gewesen, wo der das erste Mal auf den Platz gelaufen ist. Frag mich nicht, warum.
Du bist bei mir daheim gewesen. Was haben wir
ich war tatsächlich mal in Luzern gewesen.
Jetzt haben wir Bundesliga geschaut.
Ja, und aus meiner Alter trunken wahrscheinlich.
Ah, das kann sein.
Ja.
Ja, kommst du wieder mal?
Du hast keine Housewarming gemacht, hallo?
Ja, stimmt. Das ist eigentlich schon lange mal machen, aber irgendwie nach eineinhalb Jahren macht das keinen Sinn mehr. Also. Aber kannst du gleich mal kommen.
Kommen wir mal zu Luzern. Zum FCL gehen wir mal Match schauen.
Ja, mein Zuhause liegt auf dem Weg zwischen Bahnhof und Stadion.
Ich mache den Herr Albersteg ja freust Logen auf. Mal schauen.
Genau. Hast du gerade einen super Übergang gemacht zu der Bundesliga?
Genau, das habe ich ja vorher schon mal angeteast. So, also ich glaube, wir zwei wir sind ja wirklich Bundesliga, grosse Bundesliga-Fans, kann man auch sagen. Ich bin auch so weit gegangen. Ich habe dich extra nicht gefragt, weil ich weiss, dass du findest das nicht so geil. Aber es gibt ja das Game Kickbase. Mhm. Hast du sicher auch schon mal gehört. Das spielen, glaube ich, zum Teil auch Bundesliga-Spieler selber. Yeah. Es ist so, du stellst dir dein Team zusammen und es hat einen Transfermarkt, wo man gegeneinander bietet und so. Und ich habe das schon mega lange wollen spielen. Aber das Problem ist, in meinem Kollegenkreis schauen gefühlt alle etwas anderes, aber so explizit die Bundesliga Nerds gibt es relativ wenig, ausser meinem Bruder. Jetzt habe ich halt gestern einfach einen Aufruf für einen Zweikampf gemacht und mir schnell eine Liga zusammengestellt.
Frech.
Gell? 12 Teams haben wir jetzt.
Okay.
Und jetzt teste ich das mal aus. Und ich bin richtig hyped. Ich bin hyped auf die neue Bundesliga-Saison.
Also, muss ich jetzt auch mitmachen? Soll ich auch mitmachen? Weiss nicht.
Es ist zeitintensiv. Gut.
Das ist eben das, wo mich abschreckt, dass ich eben das am Anfang mache.
Ja.
Und nachher mache ich es nicht mehr. Und dann
wir haben eine WhatsApp-Gruppe, es wirkt ein bisschen harmonisch so, ich glaube, also okay. Wenn du Lust hast.
Frech.
Wir diskutieren es nachher noch. Aber irgendjemand,
hast, gute Kickbase-Tipps hat, verpflichtet?
Schreiben wir auf Insta. Jeder Spieler ist nur einmal erhältlich. Also das kann nicht jeder irgendwie, bei anderen Fußballmanagern kann ja jeder einfach so mit 50 Millionen seine Traummannschaft zusammenstellen, aber das funktioniert bei Kickbase eben nicht. Es gibt wirklich, für die ganze Liga gibt es jeden Spieler nur einmal und du musst halt einfach am höchsten für den bieten, dass du den überkommst.
Okay, und wie viel hast du für den Walter Madepot?
Wir sind erst im Entwicklungsprozess, wir sind noch nicht so weit. Ich kann dann nächste Woche mehr zu meiner Experience.
Also weißt du, weil 100 Millionen musst du schon auf den Tisch legen, kann ich heute sagen.
Ich glaube, ich habe schon mehr Manager-Talent wie der Iberl.
Meinst
du? Ja.
Ja, also schließt du im Iberl mal an und sagst das. Vielleicht braucht er noch irgendjemanden, der ihm sagt, wie er Spieler zu Bayern holen soll. Weil irgendwie kommen die oder nicht, wenn er sie will.
Ja, es ist wirklich... also, er wird immer ein bisschen mehr zum Meme, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Das tja, kann nicht jeder so gut wie die Krösche sein bei Eintracht Frankfurt.
Ja gut, Frankfurt hat natürlich einfach, also die machen es wirklich gut. Mhm. Aber ich glaube, bei Bayern ist einfach immer alles noch ein bisschen komplizierter, habe ich das Gefühl, wenn Bayern kommt. Und sie überschätzen sich auch ein bisschen. Also eben beim Wirtz haben sie das Gefühl gehabt, ja, da bekommen wir ein. Beim Woltemann haben sie das Gefühl gehabt, da bekommen wir ein. Aber vielleicht ist es halt einfach nicht im Ganzen so, dass jetzt jeder deutsche Spieler unbedingt bei Bayern muss spielen. Aber wie mit dem Tah haben sie auch wieder einen geholt. Also das machen sie dann schon. Oder in der Bundesliga die Konkurrenz, die guten Spieler wegkaufen, das schaffen sie manchmal noch.
Aber, ja, nicht aber eben das... Die Pyramide, die gibt es halt einfach, oder? Also Dortmund macht das genau gleich. Und,
Dortmund ja. Natürlich jetzt auch spannend mit dem Bellingham 2.0.
Ja, und ich habe gesehen, das grösste Meme momentan ist bei Dortmund die neue Küche, die 11 Millionen kostet. Weil das ist irgendwie, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenreimen kann, dass man eben gesagt hat, ja, man ist nicht so schlagkräftig auf dem Transfermarkt, aber unter anderem in eine neue Küche müssen investieren für 11 Millionen. Das ist jetzt eben, jetzt ist so der Running Gag so, dass die neue Küche gut gespielt hat auf dem Platz.
Geil.
Mhm. Ja, nein, aber Jude Bellingham, heisst jetzt Job Bellingham.
Sagt man Job oder Joby? Oder wie sagt man?
Machst du mal so, wie du willst, es wird uns dann schon jemand korrigieren. Wobei Job ist dann schon ein bisschen geiler.
Job.
Yes.
Ja, aber irgendwie, also die Eltern sind auch nicht kreativ gewesen, den Namen zu finden, oder?
Ja, wobei immerhin hört man es nicht alltäglich, oder?
Ja.
Ja. Ein Einstellungsmerkmal.
Gibt es auch ein Hey Job-Lied?
Mhm. Wer weiß? Vielleicht ja. In Zukunft. Hey, ja, ich weiß nicht, was spricht dafür, wenn wir vielleicht, also ja, jetzt einmal die grosse Bundesliga-Analyse auspacken, bringt es natürlich nicht, aber weißt du das Gefühl, spricht etwas dafür, dass Bayern nicht Meister wird? Mach mir bitte ein bisschen Hoffnung.
Es gibt keinen Grund. Ich sage, Frankfurt wird zur Überraschung von der Saison und spielt oben mit.
Aber und das, obwohl sie, ja, sind ja dann doch auch ein bisschen, jetzt haben sie den Hugo Etiquette verloren.
Ja, aber dafür haben sie ein paar geile Transfers gemacht. Rizzo Duan haben sie geholt, Jonathan Burkhardt haben sie geholt.
Mhm.
Also das sind geile Spieler.
Yes.
Und die können die Bundesliga, aber können die Meister, das glaube ich wieder nicht. Wenn wir wieder bei dem,
ja, und
sind,
eben,
sind beides coole Spieler.
Wer schiesst natürlich Kisten bei ihnen?
Johnny Burkhardt.
Ja, stimmt.
Traue ich etwas zu. Das ist cool. Aber
gell, sie sind letzte Saison natürlich schon brutal getragen worden, eben vom Hugo Etiquette.
Ja, und vorher vom Omar Mamouche, was sie im Sommer Winter abgegeben haben.
Ja.
Das definitiv. Ist natürlich schon das. Also, aber eben Frankfurt gibt irgendwie jedes Jahr einen Stürmer für 70 Millionen ab. Jetzt in diesem Jahr haben sie auch zweimal einen Stürmer für 70 Millionen abgegeben.
Crazy!
Aber darum bin ich gespannt. Weil, also, ja.
Kevin Trapp hat sich übrigens verabschiedet.
Ja. Paris FC, oder?
Mhm.
Oder FC Paris?
Keine Ahnung.
Hast du übrigens gesehen, wie neu das Stadion von Paris und PSG zusammen sind? Es sind auch so 10 Meter Abstand dazwischen. Du kannst nicht mal durchlaufen.
Ja, und vor allem Geld, da Paris FC ist dann hinten dran. Also, da ist ein Milliardenkonzern hinten dran.
Ich habe so viel habe ich gemacht, was Fußball angeht, Frankreich. Ich habe mit einem Pariser habe ich über die Rivalität von Paris FC und PSG.
Ja, ich muss riesig sein.
Diskutiert. Nein, natürlich nicht, aber Paris, er ist ein PSG-Fan. Die stammen ja eigentlich aus dem gleichen Club raus. Die haben sich einfach wie abgespalten. Irgendwie das 70er oder so ist ein riesiges Zeug. Also Paris FC hat gar keine Fans, hat er gesagt. Also die haben. Ja, ist eigentlich nicht mehr Fan von denen.
Da hat man jetzt einfach aus dem Boden ausgestampft und gefunden, so eine grosse...
Nein, aber der Club gibt es ja schon.
Ja, aber das Konstrukt, wie es jetzt genau. Ist, oder? Also auch mit dem. Der Club hat ja vorher nicht in dem Stadion gespielt, oder direkt gegenüber vom Parc des Princes liegt, sondern noch jemand anders, oder? Jetzt hat man einfach das Stadion genommen, weil man aufgestiegen ist und immer mehr Leute anziehen, oder? Jetzt bildet sich vielleicht so eine Rivalität, oder weiss ich, so eine Derby-Kultur, ja, oder so, was es vorher ja gar nicht gegeben
hat. Aber so richtig geben tut es die Rivalität aber, glaube ich, nicht.
Ja.
Im Moment.
Ja, aber vielleicht kommt sie ja dann irgendwann.
Weil eben, es ist ja eigentlich der gleiche Club, also weißt du, so historisch gesehen ist es so, ja, okay, es ist mir auch schräg. Es hat ja nicht eine Historie, die irgendwie Rivalität herum wäre, wie GC und FCZ jetzt bei uns in der Schweiz.
Wie funktioniert denn das? Das ist ein so Ligue-Spieltag und dann spielt auf der einen Seite spielt PSG und auf der anderen Seite Paris gleichzeitig.
Ich denke, dass sie gleichzeitig dürfen spielen. Ich bin mir sicher, dass das nicht dürfen.
Nein, das wäre auch blöd. Nimmst du ja gegenseitig
das
Potenzial weg.
Ja, und wahrscheinlich auch sicherheitstechnisch wird es wahrscheinlich ein bisschen mühsam. Wenn nachher treffen die Gästefans, die gegen Paris FC spielen, schlägt gegen Gästefans und gegen PSG schlägt und gegen PSG-Fans, dann hast du natürlich ein totales Wirrenland. Hey, was ich cool finde, wir sind zurück und wir haben gesagt, wir machen eine kurze Folge, wir haben trotzdem schon eine Stunde geredet. Und ich weiss nicht mehr, was wir geredet haben, aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam gewesen. We are back.
We are back, ja. Und vor allem wieder mal kreuz und quer. Aber, das ist gut. Super Bundesliga-Prognose gewesen.
Ja, was erwartest du? Was erwartest du? Eben, ich sage Bayern wird Meister, Leverkusen, Frankfurt 2.
Nein, Leverkusen kackt ab.
Leverkusen wird etwa 5. Und absteigen tut.
Der HSV.
Ja, es ist schon der HSV. HSV ist im Fall, hast du gesehen, was sie für Testspiele gemacht haben? 0-4 verloren, 1-5 verloren.
Scheiße.
Der läuft gar nicht. Euphorie schon völlig verflogen.
Scheiße. Ich halte mich noch zurück mit der Prognose. Aber wir kommen sicher. Ich halte euch da auf meiner.
Ich muss jetzt sagen,
ich kann dich jetzt einfach vor den Bus rühren, da zum Schluss. Ich will mit meiner Kickbase Experience auf dem laufenden Pult.
Das ist doch gut. Hey, dann wünsche ich dir eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind jetzt wieder zurück. Wir werden wieder ab und zu wieder etwas erzählen.
Also, perfekt. Hoffentlich lasst ihr auch nächste Woche wieder rein. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüssi.